Reizdarm, also Dickdarmentzündungen. Es kann auch Darmkrebs auf Dauer entstehen. Sogar Asthma, Autismus wird genannt, Angsterkrankungen, Adipositas, metabolisches Syndrom, diese Vorstufe von Diabetes Typ 2 zum Beispiel. Also es ist schon irre, was es da alles an Symptomen gibt.
Da geht noch was. Der Gesundheitspodcast mit Anastasia Zamponidis.
Hallo, Kalimera und herzlich willkommen in meinem Podcast Da geht noch was. Guten Tag, Felix.
Guten Tag, Anastasia.
Mal ganz förmlich.
Was macht die Darmflora? Um mal das Förmliche direkt zu brechen.
Genau, heute steigst du mal knallhart in die Thematik ein. Es ist schon ein komisches Wort, ne? Wir reden heute über Darmflora, weil Flora kenne ich eigentlich, ja, das ist doch die Bezeichnung für alle Pflanzen.
Ja, die Flora und Fauna.
Ja, genau. Damit werden alle Mikroorganismen beschrieben in einem bestimmten Bereich. Und dann hat man dieses Wort einfach genommen und gesagt, so, jetzt gibt's eben auch eine Flora im Darm. Und wer kreucht und fleucht da so rum? Bakterien, Pilze, Mikroben, aber auch Viren. Und wusstest du, dass es noch zwei weitere Floren auf unserem Körper oder in unserem Körper gibt?
Ja, wahrscheinlich noch das Hautmikrobiom, also unsere Hautflora.
Richtig, du bist gut, Felix. Ja. Nur eine kleine Information für unsere Zuhörer an dieser Stelle. Felix weiß natürlich kurz vorher, wirklich kurz vorher, über was wir reden. Mehr weiß er nicht.
Nee, es ist immer die große Wundertüte. Wir machen das aber auch ganz bewusst so, weil wir gesagt haben, je spontaner auch ich mit diesen Themen von dir konfrontiert werde, umso spontaner und authentischer sind auch meine Fragen, die ich dazu habe.
Genau, teilweise schräg, teilweise lustig und teilweise sehr fundiert, Felix. Ja, du bist ganz weit vorne.
Du weißt, wie es ist. Ich habe in Bio gut aufgepasst.
Ja, ja, ich nicht. Dann kann ich ja noch was von dir lernen. Und wir haben noch eine Flora. Schmatz, Schmatz.
Die Mundflora.
Ja, richtig. Ja. Da gibt es nämlich auch genauso Bakterien, Pilze, Viren, kreucht und fleucht alles rum. Also die Darmflora wird auch Mikrobiom des Darms bezeichnet. Und ich stelle mir das dann wie immer mit kleinen bunten Bildern vor, so wie aus der Perspektive eines Kindes. Das macht mir immer Spaß, dann kann ich mir die Dinge auch besser merken. Sehr wissenschaftlich. Es ist so eine Art WG. Die wohnen da alle, weißt du, wie so eine alte Studenten-WG aus den 90er Jahren. Warst du auch mal in einer Studenten-WG?
Habe ich total übersprungen, das Thema. Aber ich finde, es ein schönes Bild. Ja, da tummeln sich alle hängen irgendwie ab.
Genau.
Und es gibt wahrscheinlich ein paar Dudes und Dudettes, die cooler sind und ein paar, die nicht so gut sind, oder?
Richtig. Und jedes Mikrobiom, das finde ich wahnsinnig spannend, also jede Darmflora ist total individuell. Mhm. Ganz, ganz einzigartig. Also jeder von uns hat unsere eigene, das hängt nämlich von ganz vielen Faktoren ab. Und über das wollen wir heute auch sprechen. Ganz klar, stark hängt das Ganze von der Ernährung ab, ne? Das ist ja auch unser Thema hier gerne. Aber auch der Lebensstil, also wenn du jeden Abend eine Zigarre rauchst nach dem Essen, Felix, wird das nichts. Die Darmflora hängt auch von unserem Alter ab. Klar, unser Körper verändert sich, nicht immer zum Besseren, aber wir können was dagegen tun, darüber reden wir ja heute auch. Es gibt genetische Faktoren, das haben wir weniger in unserer Hand. Und natürlich auch Medikamenteneinnahme, insbesondere Antibiotika, das haben, glaube ich, mittlerweile alle mitbekommen. Wenn man eine Erkrankung hatte und Antibiotika einnehmen musste, wie zum Beispiel was Schlimmes wie Lungenentzündung, dass man danach schon auch schauen sollte, dass man seine Darmflora wieder aufbaut. Ja, oder nicht zusätzlich belastet, weil die tatsächlich Schaden nimmt durch Antibiotika. Und dann gibt es natürlich auch noch Umweltfaktoren, auch nicht schön. Wenn es so ein Ungleichgewicht in der Darmflora gibt, dann gibt es auch gesundheitliche Probleme. Das kann zum Beispiel ein Reizdarm sein. Man hört oft vom Reizdarmsyndrom, entzündliche Darmerkrankungen, aber auch Fettleibigkeit, Diabetes und sogar psychische Erkrankungen. Also gerade auch letzteres, sehr spannendes Thema. Und die Erforschung der Darmflora ist ganz weit vorne. Also da sitzen sie alle dran. Ein wachsendes Feld in der Wissenschaft, aber es gibt noch so viel, was noch nicht verstanden ist. Und da wird noch viel kommen. Also gefühlt habe ich das, ich habe wirklich das Gefühl, dass jedes Jahr irgendeine neue Erkenntnis kommt. Gerade was auch die Psyche und die Darmflora betrifft. Das finde ich wahnsinnig spannend. Da kann ich auch gleich was von meiner Erfahrung berichten. Also fest steht, die Darmflora ist wichtig für unsere Gesundheit, aber auch für unser Wohlbefinden. Aber was passiert denn da unten?
Das ist eine gute Frage. Also ich sag mal so, alles, was wir oben reinwerfen, kommt früher oder später unten wieder raus. Und dazwischen passiert eine ganze Menge.
Verdauung.
Verdauung, genau.
zum Beispiel Ballaststoffe. Das würde ja unser Körper ohne Darmflora überhaupt nicht schaffen. Das kann man da nicht durchschleusen, ist viel zu dick und gehaltvoll. Aber die steht da drauf. Die Darmflora findet Ballaststoffe, Dufte. Dabei werden auch wichtige Vitamine produziert. Ich weiß, dass Vitamin K dabei und auch viele B-Vitamine entstehen. Und eine gesunde Darmflora schützt uns vor den bösen, bösen, bösen Substanzen im Darm, indem sie antimikrobielle Substanzen einfach produzieren. Das stelle ich mir wie so ein Schlachtfeld vor. Die einen kämpfen gegen die anderen. Und wer profitiert davon? Unser Immunsystem. Das ist ein ganz komplexer Prozess. Also ich habe noch nicht mal ansatzweise versucht, das zu verstehen. Und ich glaube, viele Wissenschaftler können das biochemisch auch nicht erklären. Auf jeden Fall wird unser Immunsystem im Darm quasi gebaut, ja, zu 80% auch. Das ist echt irre, oder?
Es sind Zahlen, wenn man sich das anhört und anguckt. Du wirst bestimmt gleich noch ein bisschen was raushauen. Das ist schon Wahnsinn, was da alles los ist.
Harmlose Mikroorganismen gibt es, aber eben auch schädliche. Und unser Immunsystem muss ja unterscheiden können, damit die einen eben rausfliegen und die anderen können kreuchen und fleuchen, wie sie lustig sind. Und die Bakterien in unserem Darm, die haben ja auch eine Aufgabe, ne? Die sind nicht böse, die sollen schon da sein, denn die produzieren Stoffwechselprodukte. Also bei diesem ganzen Stoffwechselprozess entstehen Produkte, die wiederum Energie freisetzen. Und das braucht ja unser Körper. Wir wollen ja aus der Nahrung Energie ziehen und das entsteht dann auch dort. Und es werden auch Substanzen gebildet, die entzündungshemmend sind. Und das wollen wir auch. Und ich weiß nicht, wie oft du im Jahr krank bist, aber ich bin eigentlich, okay, ich hatte jetzt einmal Corona letztes Jahr, aber das war's dann auch.
Es gibt ja den Spruch, unsere Gesundheit steckt im Darm. Insofern, ich kann mir schon vorstellen, worauf du hinaus willst. Es ist da unten die Zentrale. Wenn da was nicht in Ordnung ist, dann hat es eigentlich sofort Auswirkungen auf unsere Gesundheit, auf unser Wohlempfinden, oder?
Genau, eben auch ein Einfluss auf das Gehirn. Mhm. Hast du schon mal was von der Darm-Hirn-Achse gehört?
Habe ich tatsächlich schon mal was gehört, ja.
Da sind sich die Wissenschaftler tatsächlich einig. Es gibt nachweislich eine Kommunikation zwischen unserem Darm und Gehirn. Also da wird geschnattert und geplaudert und ich kann mir das auch gut vorstellen. Stell dir mal vor, der Darm bekommt jetzt täglich so einen ekligen Burger, Weißmehl, verzuckert, dann billigstes Schweinefleisch und dann noch verzuckerte Mayonnaise, gesättigte Fettsäuren, also wirklich ein Bäh nach dem anderen. Was soll der Darm da dem Gehirn schon erzählen? Der ist doch voll Depri, der ist doch voll schlecht drauf. Und wer kriegt's ab? Das Gehirn. Und wer kriegt's dann im Bewusstsein mit? Wir. Ich bin so wissenschaftlich, oder Felix?
Ich finde es mega, weil es ist wie die Sendung mit der Maus für uns Erwachsene.
Genau.
Gib uns mehr.
Gib uns mehr. Und sobald Zucker in unserem System ist, überwiegen die bösen Bakterien und Mikroorganismen. Und das wiederum führt dann eben auch dazu, dass der Darm keine guten Nachrichten für unser Gehirn hat. Und ich kann mich auch wirklich sehr gut daran erinnern, dass ich im ersten Jahr meines zuckerfreien Daseins emotional stabiler wurde, obwohl nichts anderes in meinem Leben passiert ist. Also nichts Gutes, also extrem Gutes oder extrem Schlechtes. Es ist einfach so wie immer gewesen, nur meine Ernährung habe ich umgestellt und ich merkte, dass wenn Dinge nicht so toll liefen oder, keine Ahnung, mal im November ein ganz grauer Tag war und mir das sonst mehr ausgemacht hat, dass ich emotional stabiler wurde. Aber auch das ist ein Feld, da ist die Wissenschaft tatsächlich noch in den Kinderschuhen. Ich bin mir ganz sicher, da kommt noch ganz viel an Erkenntnissen, aber wer die zuckerfreie Ernährung schon begonnen hat oder so im ersten Jahr ist, beobachtet das mal. Das ist echt spannend. Mhm. Aber was macht Zucker mit der Darmflora? Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, dass der hohe Zuckerkonsum die Zusammensetzung eben negativ beeinflusst. Das heißt, die guten Bakterien haben keine Chance, die werden untergebuttert. Und dann übernehmen halt die Bösen die Oberhand und ja, das führt dann eben zu diesen ganzen Symptomen eines entzündlichen Darms. Und die Symptome kennen wir alle. Wir wissen halt oft nicht, worauf das zurückzuführen ist. Und viele Leute gehen ja dann von Arzt zu Arzt und dann wird gesagt, ja, es ist vielleicht psychisch, ja. Ja, witzig, es hängt ja eh alles zusammen. Reizdarm, also Dickdarmentzündungen, es kann auch Darmkrebs auf Dauer entstehen. Sogar Asthma, Autismus wird genannt, Angsterkrankungen, Adiposität. Jahres. Metabolisches Syndrom, das wird, damit wird bezeichnet so diese Vorstufe von Diabetes Typ 2 zum Beispiel. Also es ist schon irre, was es da alles an Symptomen gibt. Und wie gesagt, sogar Depressionen. Also es gibt auch etwas harmlosere Symptome, die wir sofort merken. Und dann können wir uns vielleicht daran erinnern an diese Folge, dass wir vielleicht versuchen, an unserer Ernährung etwas zu schrauben. Es gibt auch noch andere Baustellen, die kann man angehen, aber hauptsächlich natürlich die Ernährung. Wenn zum Beispiel regelmäßig Durchfall vorkommt oder Verstopfung, Übelkeit und es sonst irgendwie keine Gründe gibt, keine Viruserkrankung oder so. Blähungen muss auch nicht sein und das ist auch sehr unangenehm, wenn das jeden Tag auftritt. Natürlich Darmgase, Bauchkrämpfe, dann eine erhöhte Infektanfälligkeit. Das ist auch ein Zeichen, dass vielleicht was mit der Darmflora nicht stimmt, weil es ist nicht normal, dass wir, sagen wir mal, einmal im Monat Halskratzen oder eine Erkältung haben oder dreimal im Jahr eine Grippe. Das ist eigentlich viel zu viel. Ja, und so ein fehlgeleitetes Immunsystem, ne, wenn das mal so auf Abwege kommt, dann gibt's auch ein höheres Allergierisiko. Kann auch mit dem Darm zusammenhängen. Mhm. Und dann erinnere ich mich an eine Geschichte von einer Freundin. Das ist schon über 10 Jahre her. Die hatte immer diese Symptome wie Blähungen. Ihr ging es nach dem Essen immer schlecht. Dann ist sie zu einem Arzt und er hat eine Diagnose gestellt. Und zwar hat sie einen Pilz. Candida ist ein Pilz, der sich in deinem Magen-Darm-Trakt versteckt und der führt eben zu unangenehmen Symptomen wie Blähungen, Durchfall, Bauchkrämpfe und ihr ging es wirklich schlecht und dann gab es eine Empfehlung vom Arzt, lassen Sie bitte den Industriezucker weg. Mhm. Bam. Und sie kannte natürlich meine Ernährungsweise. Das ging aber wie meistens bei den ganzen Leuten. In den ersten 10 Jahren war ich ja damit alleine zu einem Ohr rein und zum anderen wieder raus. Aber da konsultierte sie mich dann und ich habe dann auch ein kleines persönliches Coaching mit ihr gemacht. Und sie hat es 2 Monate durchgezogen. Tätä, bei der nächsten Untersuchung, der Pilz war tot. Er war weg.
Ja, Wahnsinn. Einfach, weil sie den Zucker knallhart weggelassen hat.
Ja, ich muss aber dazu sagen, wissenschaftlich bewiesen ist es nicht hundertprozentig. Also, dass jetzt zu viel Zucker diesen Pilz quasi genährt hat, aber der Arzt hat ihr das trotzdem empfohlen. Und ich gehe mal davon aus, dass er einen Erfahrungswert hat im Verlaufe seiner Karriere. Mhm. Und ich weiß ganz genau, dass Pilze Zucker spitze finden, ja. Aber es gibt natürlich auch noch andere natürliche Zuckerformen, ja, Weißmehl oder generell Getreide, das kann natürlich einen Pilz auch füttern. Ich glaube bloß, dass der Industriezucker überwiegt in der Ernährung, wenn du dich denn verzuckert ernährst. Insofern hat sie es nach 2 Monaten geschafft. Unglaublich aber wahr, danach hat sie wieder Zucker gegessen.
Und der Pilz ist zurückgekommen oder ist immer weggeblieben?
Der ist erstmal weggeblieben. Und jetzt kommen wir zu den guten Nachrichten. Es gibt etwas, was wir tun können. Mit unserer Ernährung, aber auch sogar noch mehr. Ich habe es vorhin schon erzählt, Ballaststoffe. Mhm. Finden nützliche Bakterien Dufte. Das sind ganz klar Vollkornprodukte. Wo sind noch Ballaststoffe drin, Felix? Das weißt du.
Ja, in Obst, in Gemüse.
Richtig.
Ja.
Hülsenfrüchte, Nüsse. All die Dinge, von denen wir hier schon oft gesprochen haben, die wir immer empfehlen und die wirklich täglich stattfinden sollten bei uns. Mhm. Dann fermentierte Lebensmittel. Das wissen auch viele. Da sind nämlich Probiotika drin. Das sind lebende Mikroorganismen. Die tragen tatsächlich direkt, ganz direkt zu einer gesunden Darmflora bei. Beispiele ganz klar, Joghurt, übrigens für alle, die so wie ich keine Kuhmilchprodukte konsumieren. Es gibt auch Joghurt von Schaf oder Ziege. Also immer, wenn ich in Griechenland bin, gibt es die selbstgemachte Schafsmilch, dann Joghurt oder auch Feta-Käse. Also Joghurt, Sauerkraut, Kimchi, Kefir und auch das Miso-Süppchen. Wenn wir beim Japaner sind, immer das Miso-Süppchen, her damit. Natürlich darauf achten, dass da kein Zucker drin ist, weil es ist dann kontraproduktiv. Ne? Es gibt Probiotika und es gibt Präbiotika. Das sind alles unverdauliche Bestandteile der Nahrung, also im Grunde tot. Trotzdem gut für unsere Darmflora. Zum Beispiel sowas wie resistente Stärke ist tot und ist unverdaulich. Und diese Präbiotika kommen natürlich auch in Nahrungsmitteln vor. Also Knoblauch, Zwiebeln. Und da fällt mir ein, es gibt nur zwei Nahrungsmittel, bei dem mein Bauch sagt, das findet man nicht so dufte und ich kriege so einen steinharten Bauch und Luft im Bauch. Das ist tatsächlich Knoblauch und Zwiebeln roh.
Spannend.
Ja, will mein Magen-Darm-Trakt gerne gekocht, gegrillt, aber nicht roh.
Aber ihr Griechen, macht ihr nicht im Tzatziki oder so, sind da nicht auch mal gerne mal rohe Zwiebeln drin?
Ja, aber in dem Kontext ist es nicht schlimm. Ich rede jetzt mehr so von pur im Salat zum Beispiel. Also jetzt so einfach, ohne dass es eingebettet ist mit Gurken und Joghurt. Ne? Da vertrage ich das tatsächlich nicht. Und das war aber auch schon das Einzige. Und deswegen sage ich an dieser Stelle dazu, wer seine Ernährung umstellt, ich höre das öfter so, ach, Hülsenfrüchte und Bohnen, nee, das geht ja gar nicht und du weißt schon warum. Ich so, nee, ich weiß nicht warum, weil du kannst deinen Magen und deinen Magen-Darm-Trakt erziehen. Das heißt, wenn ich Hülsenfrüchte zu mir nehme, passiert nichts. Ich kann ein Date haben und Hülsenfrüchte essen und es ist alles im grünen Bereich. Ich muss mich nicht verstecken, ich muss nicht alle 5 Minuten aufs Klo. Es ist reine Gewöhnungssache, auch für diesen Bereich. Ja? Also ich esse Bohnen und es passiert nichts, außer dass mein Darm ans Gehirn meldet, alle Dufte, Spitze, wir haben gute Laune.
Super.
Präbiotika sind auch in Bananen und Hafer übrigens. Ja. Die Empfehlung ganz klar, Zucker vermeiden und auch stark verarbeitete Lebensmittel. Ja, das will unsere Darmflora nicht. So, und jetzt noch ein paar Dinge, die wir tun können, die nichts mit Essen zu tun haben. Regelmäßige Bewegung will unser Darm. Er will auch ausreichend schlafen. Er findet Stress bäh. Antibiotika habe ich auch schon genannt, findet er nicht gut. Klar, wenn es eine schlimme Krankheit ist, müssen wir durch. Und genug trinken. Das führt auch dazu, dass eine gesunde Darmflora existieren kann. Wenig Alkohol, so wenig wie möglich. Nicht jeden Abend eine Zigarre rauchen. Und ich war vorletzte Woche, ein böses, böses Mädchen. Felix, was soll ich sagen? Ich habe mich wie 16 gefühlt.
Du hast einen Joint geraucht.
Nein, das habe ich nicht. Davon wird mir schlecht. Ich kann mich erinnern, das habe ich mal vor 30 Jahren gemacht.
Aha.
Nicht mit 12, ich war etwas älter. Ich war vorletzte Woche in einer Shisha-Bar.
Wow.
Ich habe Shisha geraucht.
Ja, krass.
Da hat unsere Darmregion ans Gehirn gemeldet, was ist denn hier los? Was geht denn mit der Alten? Denkt die, sie sei 16? Ich sag's dir, wenn du dich wie 16 fühlst, dann darfst du auch mal was Blödes tun. Und das habe ich getan.
Super.
Ich fühlte mich wie 16. Ich dachte so, herrlich, wir sind so alt, wie wir uns fühlen. Und dann war es auch nur so halb so schlimm. Und was soll ich sagen? Ich gehe nicht jeden Abend in die Shisha-Bar in Wedding. Denn ich will ja gesund und glücklich bleiben. Also Shisha nur ab und zu. Natürlich werde ich auch Ende September auf meinem Retreat in Griechenland, in meiner zweiten Heimat, darüber sprechen, was denn der Zucker mit unserer Darmflora macht und warum gerade die griechisch-mediterrane Küche so gut für uns ist. Für unsere Darmflora, für unser Gemüt, für unsere Gesundheit. Es würde mich freuen. Ein paar wenige Plätze sind noch frei. Vielleicht seid ihr dabei. Auf meiner Homepage bekommt ihr mehr Infos. Denn, wie immer, Felix, da geht noch was.
Auch bei uns.
Auch bei dir, bei uns allen. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin, tschüss und bye-bye.
Da geht noch was. Gesund alt werden. Mit Anastasia Tsomponidis. Jeden Donnerstag eine neue Folge.
Ein All Ears on You Original Podcast.